Ja, ich möchte euch begegnen. Kleines Rätsel. Von wem mag da die Rede sein? Wer möchte ihn oder sie, besser gesagt, nach der folgenden Beschreibung nicht kennenlernen? Sie verfügt über einen weichen Charakter, ist reich und von üppigem Volumen. Besonders ihr Geruch und Geschmack sind außergewöhnlich entwickelt. Man darf sie als komplex bezeichnen, was ihrer abgeklärten Frische ebenfalls unterstreicht. Sie aber als vegetabil oder als animalisch zu bezeichnen, wäre ebenso verfehlt wie eine phenolische Bewertung. Tabakig ist sie in ihrem Jahrgang nicht mehr. Auch nach ihrem Abgang spürt man im Nachklang ihrer Anwesenheit noch lange. So trifft denn Dornfelder einen süffigen Spätburgunder und sie kreieren diesen ausdrucksvollen Körper. Alle auch etwas sprachlich merkwürdigen Begriffe, die wir gerade hörten, sind aus der Fachsprache der Weinbauern. Wenn verschiedene Weine miteinander gemischt werden, spricht man in Deutschland von einer Cuvée, eine weitere Vokabel aus dem Weinlehrbuch, neben denen, die wir gerade für uns sehr gewöhnungsbedürftig hörten. Cuvée klingt natürlich werbetechnisch wesentlich besser als die durchaus gebräuchliche und nicht falsche Bezeichnung Verschnitt. Aber dies muss nicht Durchschnitt bedeuten, damit das Siegel des Minderwertigen tragen, sondern wenn zwei sich treffen, kann das durchaus die Gesamtqualität verbessern, was man ja auch von mancher Ehe sagen kann. Allerdings, was sich so eng umschlingt und ineinander aufgeht, sollte zueinander passen. Nur Weine derselben Qualitätsstufe übrigens dürfen in Deutschland miteinander vermischt werden. Da ist allemal ein guter Winzer gefragt, der solche Verbindungen kennt und fachlich zusammenführt. Ich habe in der Weinliteratur gelesen, dass etwa bei den Weintrinkern der bekannte Chateauneuf du Pape, gelegentlich mehr als 10 Weinsorten beinhaltet, die miteinander verbunden werden. Und da kann selbst auch mal Weißwein in den Roten kommen. Ich kann verstehen und könnte allmählich die anwesende Gemeinde den Eindruck gewinnen, heute Abend in die falsche Veranstaltung geraten zu sein. Sei es, dass sie vielleicht eher dem Bier zusprechen oder eine bibelbezogene Predigt erwartet haben. Den Biertrinkenden kann ich zunächst mal nicht helfen, denn im alten Israel und in der Bibel war Bier unbedeutend, obwohl längst vorher in Ägypten erfunden. Kommt an keiner Stelle in der Bibel vor, hingegen der Wein über 200 Mal. Auch Jesus war diesem Getränk, soweit wir wissen, nicht abgeneigt. Er musste sich sogar als Weinsäufer titulieren lassen, wie wir in Matthäus 11 lesen. Als erster Winzer kann der alttestamentliche Noah aufgerufen werden, von dem überdies berichtet wird, dass er eigens dafür sogar umsattelte. Wie denn im ersten Buch Mose, Kapitel 9, steht: Noah aber, der Ackermann, pflanzte als erster einen Weinberg. Tja, und zu Risiken und Nebenwirkungen des Alkohols kann man in diesen Stellen auch so einiges lesen. Aber das ist nicht der vorgeschlagene Bibeltext für den heutigen Sonntag, den Bernd uns jetzt einmal lesen wird. Es ist der 85. Psalm im Alten Testament.
Ein Psalm der Kinder Kora vorzusingen. Herr, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande und hast erlöst die Gefangenen Jakobs, der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und alle ihre Sünde bedeckt hast, der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns. Hilf uns, Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für? Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Herr, zeige uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge.
Ja, die Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israels kann man in viele Cuvées, so mein Bild, kennzeichnen, die scheinbar so gar nicht zusammenpassen. So treffen sich die Weinkunde, die Önologie und Theologie bei mir in drei Leitgedanken. Das erste, Gnade trifft Ungehorsam. Das zweite, Güte trifft Treue. Und das dritte, Gerechtigkeit trifft Friede. Zu Cuvée Nummer 1, Gnade trifft Ungehorsam. Auf der einen Seite ist, wie wir hörten, da der gnädige Gott, so wie er uns auch in diesem Textauszug begegnet, und auf der anderen Seite ein Volk, das sich seinen Glauben für die eigenen Ziele passend machte und den göttlichen Weg ein ums andere Mal missachtete. Und das, obschon das Volk einen überaus gnädigen Gott in seiner Geschichte auch immer wieder erlebte, so spielt der Psalmdichter gleich zu Beginn auf die Erlösung aus der ägyptischen Gefangenschaft an. Aber bis zum goldenen Kalb war es nicht mehr weit. Gnade trifft so immer wieder auf Ungehorsam. Der Psalmdichter singt davon dieses Lied. In Vers 1 werden als Sänger die sogenannten Korachiter genannt, die zur Zeit des Mose ein gutes Beispiel dafür abgaben, wie Gottes Plan durch menschliches Handeln gestört wird. Es gab seinerzeit einen ausgewachsenen Putsch gegen die Gemeindeleitung von Mose und Aaron. Korach hielt sich für den besseren Leiter, der zu wissen glaubte, wo es lang geht. Immerhin 250 Follower, so heißen sie wohl heute, Anhänger, sagt man, konnte er auf seine Seite bringen. Eine lesenswerte Geschichte aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 16, vielleicht für die nächste Gemeindeversammlung im nächsten Jahr. Aber Gott regelte Ungehorsamkeiten auf alttestamentliche Weise und war ganz und gar nicht gnädig. Mit, so heißt es in unserem Text, der Glut des Zorns und Ungnade wird diese Seite Gottes im Psalm bezeichnet. Die Aufständischen kamen übrigens seinerzeit zu Tode. Wir lernen einen offensichtlich ganz und gar nicht lieben Gott kennen. Und nicht nur zu dieser Zeit, sondern auch Jahrhunderte später in der vorliegenden Psalmdichtung war dann der Gebetsruf, wie in diesem Psalm zu hören, Hilf uns Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für. So haben wir eben gehört. Da hatte man auch offensichtlich das 587 beginnende jahrzehntelange Exil, die Verschleppung des Volkes noch in den Knochen. Die im Psalm genannten Korachiter sind also die Nachkommen, die später allerdings im Umfeld des Tempels Türhüter und Musiker waren, die wohl zum Wein, den Cantus Firmus, so nenne ich das mal, die Grundmelodie des Alten Testaments sangen: Gnade trifft Ungehorsam. Vom Leben im und von der Vertreibung aus dem Paradies über die Zerstörung des Tempels bis zur römischen Besatzung weicht der Zorn Gottes immer wieder neu seiner Gnade, die aber nur wenig später wieder erneut in dem menschlichen Ungehorsam untergeht. Viele kleine und große biblische Geschichten erzählen davon. Und heute? Wie sieht unsere persönliche Geschichte mit Gott aus? Habe ich seine Gnade schon mal gespürt? Wie steht es mit meinem Ungehorsam? Gerne mogeln wir uns ein wenig mit den Korachitern um Antworten herum. Wir haben gelesen und gehört: Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten. Es ist doch gar nicht so einfach zu wissen, was Gott will, oder? Und hat er vielleicht nicht auch ein bisschen Schuld an unserem Ungehorsam? Schließlich wusste ich ja nicht so genau, was zu tun und zu lassen war. Sollte Gott gesagt haben? Wir kennen diese Frage aus der Paradiesgeschichte. Aber es blieb dabei: Gnade trifft auf Ungehorsam. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. So steht es etwa in den alttestamentlichen Klageliedern, Kapitel 3. Das ist der unübertroffene göttliche Tropfen, der immer wieder dem menschlichen Saftladen eine Zukunft gibt und gab. Damit sind wir bei Cuvée Nummer 2. Güte trifft Treue. Von dieser wünschenswerten Begegnung erzählt der Vers 11 des Psalms. Es gibt übrigens eine Rebsorte, die uns ein wenig auf die Spur setzen kann. Es ist der sogenannte Gutedel, im schweizerischen Wallis auch Fondant genannt. Er zählt zu den sogenannten alten Rebsorten. Die Namensgebung beinhaltet selbstredend die Eigenschaften gut und edel. Man sagt dem Weinfreund Goethe nach, dass er auch schon mal 3 Flaschen Rebsaft an einem Tag verköstigte. Vielleicht war auch ein Gutedel dabei, als er 1783 das Gedicht schrieb, von dem wir meist nur eine Zeile, aber die sehr gut erinnern. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Übrigens ein Gründungsmotto der AWO. Im Zentrum steht die menschliche Güte. Darin lag für Goethe jedenfalls der wesentliche Unterschied zwischen Mensch und Tier. Und so dichtete er dort folgerichtig weiter: Denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen. Aber so ist das mit dem Unterschied von Dichtung und Wahrheit, denn ist der Mensch wirklich so? Goethe wusste durchaus auch von den anderen Menschen, aber ihm war auch bekannt, wo man unverfälschte Güte findet. Heil den unbekannten höheren Wesen, die wir ahnen, ihnen gleiche der Mensch. Er blieb bis zu seinem Tod leider bei dieser Ahnung. Dabei hatte er ins Schwarze getroffen, Gütig ist allein Gott. Menschliche Güte und göttliche Güte sind zu unterscheiden. Güte ist ein Wesenszug Gottes. Menschliche Güte ist immer situativ. So zum Beispiel ein Gütetermin vor dem Arbeitsgericht. Das heißt, sie ist gebunden an bestimmte Situationen zu einer bestimmten Zeit. Ich kann heute gütig sein und morgen bin ich unnachsichtig und erinnere mich vielleicht nicht mehr an meine Güte und an die Güte, die ich selbst erfahren habe. So ist das auch mit der menschlichen Treue. Es ist wohl nicht nötig, hier weitere Beispiele zu nennen. Menschliche Treue ist zeitlich und findet ihr Ende dort, wo meine Interessen andere sind oder sich ändern. Auch die sprichwörtliche Prinzipientreue ist doch zu oft nur auf meine eigenen Vorlieben bezogen. Haben wir eine Möglichkeit, die Cuvée aus Güte und Treue für den Jahrgang unseres Lebens zusammenzubringen? Menschen können tatsächlich an der göttlichen Güte und Treue teilhaben. Im Neuen Testament werden wahre Güte und Treue als Geistesgabe bezeichnet. Wir lesen, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte und Treue. Galater 5. Anders gesagt, nur in der Hinwendung zu Gott im Glauben übersteigen wir unser Menschsein. Als Jesus einmal als guter Meister angesprochen wird, antwortet er selbst: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott. Man kann hinzufügen, nur einer ist gütig und treu. Diese Eigenschaften gehören zum Wesenskern Gottes. Alle Treue ist im Grunde Treue gegen sich selbst, so schrieb einmal der Pfarrer, Theologe und Philosoph Wolfgang Trillas, gestorben 1995. Und nur von daher kann man verstehen, aber auch wirklich begreifen, wenn der Apostel Paulus schreibt: Was nun? Wenn einige untreu wurden, hebt dann ihre Untreue die Treue Gottes auf? Das sei ferne. Es bleibe vielmehr so: Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Römer 3. Gibt es eine köstlichere Botschaft als die von einem gnädigen und treuen Gott? Probieren wir mit dem Psalmisten noch eine dritte Cuvée. Gerechtigkeit trifft Friede. Die künstlerische Formulierung im Psalm hält noch einen Höhepunkt bereit. Wir lesen dort: Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Zunächst scheint es so, dass hier noch eine intensivere Verbindung mit dem Bild des Kusses ausgedrückt werden soll. Aber im Orient sind Küsse unter Familienmitgliedern Normalität, als Zeichen der Zusammengehörigkeit. Selbst unter Nichtverwandten drückt der Kuss dort genau das aus, nämlich eine Wertschätzung des anderen. So heißt es etwa in der Jakobserzählung: Als aber Laban hörte von Jakob, seiner Schwester Sohn, lief er ihm entgegen und herzte ihn, küsste ihn und führte ihn in sein Haus. 1. Mose 29. So treffen sich in unserem Psalm zwei Familienmitglieder, die miteinander eng verbunden sind: Gerechtigkeit und Friede. Ist es aber mit den beiden nicht so wie mit der Vermischung von Rot- und Weißwein? Passen sie wirklich zueinander? Und was kommt dabei heraus? Gewiss kein Rosé, denn anders als wir denken, wird Rosé nur aus roten Trauben gekeltert. Aber im Gegensatz zu Gott banschen Menschen gerne, auch Theologen. So wird Gerechtigkeit und Krieg in der Geschichte der Menschheit vielfach und vielfältig begründet. sogar miteinander verbunden zu einem gerechten Krieg. Immerhin dämmerte dem Ökumenischen Weltkirchenrat 1948 nach dem schrecklichen Krieg, dass hier Dinge vermischt werden, die nicht zueinander gehören. Man schrieb damals nieder, Krieg soll um Gottes Willen nicht sein. Aber solche Sätze waren und sind so folgenlos wie unlängst die Vereinbarung der Weltregierung für ein 1,5-Grad-Klimaziel. Und auch der Beginn der sogenannten ökumenischen Friedenswoche, den wir jetzt gerade erleben, Dekade, Friedensdekade, der wird daran nichts ändern. Der heutige so bezeichnete Volkstrauertag kann uns daran erinnern, was aus misslungenen Verbindungen von Gerechtigkeit und Krieg geworden ist und immer wieder neu wird. So hat der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed, 45 Jahre alt, die von ihm zu Feinden erklärten Bevölkerungsgruppen unlängst niedergemetzelt. Er rief vor ein paar Tagen seinen Anhängern zu: Mit unserem Blut und unseren Knochen begraben wir den Feind. Tagesthemen, 3.11. Abiy Ahmed soll Mitglied einer äthiopischen evangelikalen Kirche sein, den Pfingstlern, und erhielt vor 2 Jahren den menschlichen Friedensnobelpreis. Der göttliche Winzer, mein Vater ist der Weingärtner, sagt Jesus in Johannes 15, weiß dagegen, was zusammengehört: Gerechtigkeit und Frieden. Gerechtigkeit kommt vom Himmel und schaut davon herab, so weiß der Psalmist in Vers 12. Und der Friede kommt auf die Erde. Natürlich haben wir da als Christen einen Text aus der Weihnachtsbotschaft im Ohr. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Lukas 2. Viele ziemlich unfriedliche theologische Gefechte hat es um diesen Satz gegeben, rund um die Streitfrage, welche Menschen denn hier wohl gemeint sind? Welche Menschen gefallen denn Gott? Es müssen doch wohl alle sein, es sind doch schließlich seine Geschöpfe. Lassen wir dem Psalmisten des 85. Psalms selbst die Antwort geben. Er schreibt und singt, doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten. Vers 10. Hierbei geht es nicht um die schlotternden Knie, wie wir wissen, sondern darum, Gott ernst zu nehmen. Anders gesagt, wer sein Leben auf Gott ausrichtet und ihn bewusst in sein Leben lässt, wird etwas von dem himmlischen Friedenswein kosten dürfen, ohne allerdings den irdischen Realitäten zu entkommen. Im humanistischen Regal dieser Welt ist diese Cuvée allerdings nicht zu haben. Ich fasse zusammen. Gnade trifft Ungehorsam. Der menschliche Ungehorsam droht immer wieder neu diese Cuvée zu verderben, aber Gott gießt immer wieder eine solche Menge Gnade dazu, dass das Ganze genießbar wird und bleibt. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben. Micha 6. Das ist seit alttestamentlichen Zeiten klar. Und auf der menschlichen Seite steht, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Johannes 8. Aber während im Alten Testament der Ungehorsam oft Jahrzehnte ohne Gnade blieb, ist zu unserer Zeit im Neuen Testament durch das Blut Jesus Christus die endgültige Vergebung hinzugekommen. In meinem Bild geblieben, treffen nun Vergebung und Ungehorsam aufeinander. Aber es gilt, diese Cuvée nicht ungeöffnet im Regal stehen zu lassen, sondern im Glauben zu trinken. Vielleicht auch ein Symbol für das christliche Abendmahl. Ein zweites: Güte trifft Treue. Die Früchte für diese Cuvée reifen nur durch das Werk Gottes, wie wir im Galaterbrief hörten. Gott allein ist der Winzer, der den Gärungsprozess steuert, oder mit Paulus gesagt, der Heilige Geist wirkt. Von sich aus ist der Mensch aufgrund seiner Wesenseigenschaften nicht dazu in der Lage. Aber wir lesen, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Was für den Wein die Hefe ist, der Glaube für die Umwandlung von menschlicher Treue und Güte. Und nur im Glauben wird das Dritte möglich: Gerechtigkeit trifft Friede. Der Friede auf Erden ist und wird bis zum letzten Tag, bis zu ihrem letzten Tag bedroht bleiben, oft im menschlichen Kampf um sehr unterschiedliche Verhältnisse und Verständnisse von Gerechtigkeit. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, sondern suchen, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Römer 10. So die Bewertung des Paulus. Und nur so kann dieses Cuvée gelingen, wozu der göttliche Winzer einst Jesus von Nazareth berief. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Darauf können wir anstoßen und getrost ein Psalmlied singen.
Schließlich offenbar.
Denn plötzlich kommt die Welt.